2. Samuel, Kapitel 15. Schon länger her, seit wir uns mit David beschäftigt haben. Wir haben uns das letzte Mal angesehen, die Konsequenz von Sünde, die bittere Konsequenz, wo Gott dem David vergeben hat, als er wirklich Buße getan hat, von ganzem Herzen gesagt hat, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und er hat gesagt, ja, ich vergebe dir, du wirst nicht sterben. Aber jede Sünde hat eine bittere Frucht in sich. Und so ist auch im Leben Davids. Der Herr hat zu ihm gesagt, weil du gesündigt hast und die Heiden haben Gott gelästert deswegen, deswegen wird auch Unfrieden sein in deinem Haus. Einfach, weil David auch ein furchtbares Vorbild war für seine Söhne. Und wir haben gesehen das letzte Mal, wie der Amnon, sein Ältester, die Schwester von Absalom, seine Tochter, vergewaltigt hat. Wir haben dann gesehen, wie Absalom seinen Bruder Amnon ermordet hat. Und heute werden wir sehen, wie einfach dieser Fluch, wenn wir so sagen wollen, diese Konsequenz ganz Israel erreicht und Spaltung bringt und zerstört. Sollte uns ernüchtern, wenn wir diese Dinge betrachten, dass wir wirklich zweimal überlegen, auf was wir uns einlassen. Wenn wir immer an die Konsequenzen denken würden, glaube ich, würden wir vielen Mist nicht bauen, wo wir oft bewusst Kompromisse zulassen oder Sünde zulassen in unserem Leben und sagen, naja, ich will es jetzt sofort und ich will das jetzt und ist mir egal. Kapitel 15, Vers 1. Absalom war lange Zeit weg aus Israel, eben weil er seinen Bruder ermordet hat. Schließlich lässt David ihn zurückkommen, schaut ihn dann 2 Jahre lang nicht an. Jetzt darf er dann wieder zu ihm kommen. Aber wir sehen, dass Absaloms Herz bitter geworden ist. Und es geschah danach, Vers 1, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und 50 Männer, die vor ihm herliefen. War ein sehr eitler Mann, der Absalom. Jedes Jahr hat er abgewogen, wie schwer seine Haare waren, die er sich abgeschert hatte. Und ihm reicht jetzt nicht ein Esel wie den anderen Königssöhnen. Nee, er braucht 50 Mann und Pferde und Wagen, einfach als Statussymbol, um zu zeigen, dass er wer ist in Israel. Und früh morgens machte Absalom sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Das Tor war der Ort, wo Gericht gehalten wurde. Und es geschah, jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und sagte der, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht. Aber du hast beim König niemanden, der auf dich hört. Dann sagte Absalom weiter, würde man doch mich als Richter im Land einsetzen. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, da streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Er sagt, nein, nein, nicht die demütige Geste hier, komm her, mein Bruder. Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Rechtsentscheidung zu suchen. So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Sehr gewifft, was der Absalom hier macht, sehr hintenrum, untenrum. Und ihr seht die Worte, die er hier gebraucht. Er nennt den König David nicht beim Namen. Der David, der wird nicht gerecht sein zu dir, bei dem hört dich keiner. Er sagt das irgendwie so unterwürfig. Du hast beim König niemanden, der dich anhört. Aber würde man doch mich einsetzen als Richter im Land? Und irgendwie so ein bisschen hintenrum, ne? Man konnte ihn nicht offiziell anklagen, dass er gegen den König redet, aber Er stillt das Herz der Männer und Frauen in Israel. König war der oberste Gerichtshof und hatten damals die Möglichkeit, wenn im lokalen Gericht sie ihrer Meinung nach kein Recht bekommen haben, sich auf eine höhere Instanz zu berufen, und dann hat sie der König angehört oder zumindest ein Vertreter des Königs. Und Absalom suggeriert hier den Leuten, die offensichtlich unzufrieden waren mit einer Rechtsentscheidung, die getroffen wurde in ihrer Stadt, und sagt, ja, beim König hört ja auch keiner zu. Aber wenn ich was zu sagen hätte, dann wären die Dinge anders. Und das schürt hier Unzufriedenheit. Und wie leicht geht es, oder so hintenrum? Wir müssen unser eigenes Herz prüfen. Eine Rebellion, das fängt so ganz, auch Rebellion gegen Gott, ja, das fängt so ganz still an in unserem Herzen. Vielleicht nicht mal so ausgesprochen, aber so ein bisschen hintenrum. Und dann kommt vielleicht einer und sagt sowas, was Absalom sagt, obwohl es gar nicht wahr ist. Und vielleicht sind wir Menschen unzufrieden. Wir fühlen uns völlig wohl, wir sind völlig zufrieden, sagen wir, in der Gemeinde, und dann kommt irgendein Unzufriedener und sagt, naja, das und das und das. Und wenn ich es wäre, dann würden die Dinge besser laufen. Oh, läuft's falsch? Ah, gut, dass du mich dran erinnerst. Und es ist so leicht, es ist so wie ein Krebsgeschwür, es breitet sich so leicht aus. Und seht ihr, dass der Absalom gar nicht viel mehr machen muss, als so ein bisschen immer, Österreich sagen wir hussend, so ein bisschen unterwürfig doch den König ankreien, ohne es direkt zu machen. Unser Herz ist wirklich böse. Wir können uns manchmal selber betrügen. Und er sägt hier an dem Stuhl von David. Und es geschah am Ende der 40 Jahre, wahrscheinlich als Absalom ungefähr 40 Jahre alt war, also so alt war wie David, als er König wurde. Da sagte Absalom zum König, lass mich doch hingehen und in Hebron mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn als ich in Geschur in Aram wohnte, tat ein Knecht ein Gelübde und sagte, wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückbringt, dann will ich dem Herrn dienen. Vielleicht hat sich der König gefreut, dass er Buße tun will von seinem Mord. Aber seine Motivation war nicht ehrlich. Hat hier den geistlichen Slang drauf. Ich habe dem Herrn gelobt. Ich will ihm ein Gelübde erfüllen. Religiöse Mäntelchen. Da sagte der König zu ihm, geh hin in Frieden. Und ich bin mir nicht sicher, ob David es hat kommen sehen, ob er es durchschaut hat und sich einfach in Gottes Hand gelegt hat, oder ob er naiv war, ob er es nicht mitgekriegt hat. Aber auf jeden Fall, David tut nichts, um ihn zurückzuhalten. Sagte der König zu ihm, geh hin in Frieden. Das waren die letzten Worte, die er zu seinem Sohn gesagt hat. Wenigstens ist es schön, wenn das die letzten Worte sind, die wir zu einem Menschen sagen. Was Nettes. Geh hin in Frieden. Der Herr segne dich. Und kein böses Wort. Und wer weiß, jedes Wort könnte das letzte sein. Lass uns daran denken. Lass uns die Perspektive bewahren. Ich habe gerade ein Buch gelesen, da geht es um Tod, um Sterben. Und da schreibt er unter anderem drin und sagt, hier, dass du dieses Buch hier liest, ist eigentlich gar nicht wirklich so wichtig. Überleg dir mal, wenn du in 10 Minuten sterben würdest, was würdest du noch tun? Und leg das Buch hin und tu das. Leb so, als wäre jeder Tag dein letzter. Und hier auch die Worte, die wir zu anderen Menschen sagen. Ich denke, David war froh, dass er gesagt hat, geh hin in Frieden. Und nicht irgendwas Schlechtes oder was Böses. Wir wissen nie, wann Schluss ist. Und er, das heißt Absalom, machte sich auf und ging nach Hebron. Warum nach Hebron? Hebron ist die Stadt, wo er aufgewachsen ist. Hebron war die Königsstadt Davids, bevor er nach Jerusalem umgezogen ist. Und wahrscheinlich waren auch einige unzufriedene Leute in Hebron, dass der König seine Hauptstadt, seinen Hauptsitz von Hebron verlegt hat nach Jerusalem. Waren wahrscheinlich nicht alle happy. Hat er guten Boden gefunden hier für seine Rebellion. Und Absalom sandte Geheimboten in alle Stämme Israels und ließ sagen, sobald ihr den Schall des Horns hört, sollt ihr rufen, Absalom ist König in Hebron. Und mit Absalom gingen 200 Mann aus Jerusalem. Sie waren eingeladen worden und gingen in ihrer Arglosigkeit mit. Und sie hatten nichts von der ganzen Sache erkannt. Waren zwar ein paar, die unschuldig mit reingezogen wurden, aber 200 Leute aus Jerusalem, das hat dem Absalom gewissen Respekt und Glaubwürdigkeit verliehen, dass sogar Leute vom Hof von Jerusalem mit dabei sind, gewissen Einfluss gegeben. Auch sandte Absalom hin und ließ den Giloniter Ahitofel kommen, den Ratgeber Davids, aus seiner Stadt aus Gilo, als er bereits die Opfer schlachtete. So wurde die Verschwörung stark und das Volk bei Absalom wurde laufend zahlreicher. Also wir haben es hier mit einer offenen Rebellion zu tun. Jetzt ist das, was bei Absalom jahrelang im Herzen geschwelt ist, nicht mehr im Untergrund, sondern offen, in der Öffentlichkeit. Und wieder dem Ganzen ein religiöses Mäntelchen, er schlachtet Opfer. Es war überhaupt nicht sein Herz, Gott anzubeten. Ganz im Gegenteil, er wollte dem Gesalbten des Herrn, und das war David, wollte den Garaus machen. Absalom war nie gesalbt worden zum König. David war gesalbt zum König. Absalom wollte die Dinge in seine eigene Hand nehmen. Er war wahrscheinlich der Thronfolger. Aber er war ungeduldig, er wollte es jetzt haben. Er hat es in seine eigene Hand genommen. Bemerkt hier den Kontrast zwischen Absalom und David. Beziehungsweise zwischen David und Saul. David hat nicht an dem Stuhl Sauls gesägt. Er hat es in die Hand des Herrn gegeben. Er hat gesagt, ich werde meine Hand nicht gegen den Gesalbten des Herrn erheben. Hier haben wir Absalom, sein eigener Sohn. Er handelt anders. Gott ist fähig, Leiter einzusetzen und Leiter wieder abzusetzen. Wir müssen nicht an irgendwelchen Stühlen sägen, irgendeiner Position willen. Das ist nicht Gottes Sinn. David hat es nie getan. David hat Gott vertraut, hat gesagt, Gott, du hast mir die Verheißung gegeben, du hast mich gesalbt, König zu sein, ich vertraue dir. Bring du mich in die Position, aber ich werde es nicht mit Gewalt mir holen. War ein Mann Gottes. Und Ahitofel ist auch ein interessanter Typ. Er war ein Ratgeber Davids. War ein sehr enger Mitarbeiter, sehr enger Freund von David. Warum stellt er sich gegen ihn? Wir sehen mal, dass er nicht mal am Königshof war, sondern er war in seiner Stadt in Gilo. Wo immer das ist, habe ich nicht nachgeschlagen. Wenn wir genauer nachstudieren, finden wir heraus, dass Ahitofel der Vater von Eliam war. Und Eliam hatte eine Tochter, die hieß Bathseba. Eliam war einer der Helden Davids. Gemeinsam mit einem anderen Mann namens Uriah, den seine Tochter, die Bathseba, später geheiratet hat. Und wir wissen, was passiert ist. David hat Ehebruch begangen mit Bathseba, mit der Enkelin von Ahitofel, und hat Uriah ihren Mann umbringen lassen, der wahrscheinlich ein guter Freund seines Sohnes war. Ich glaube, das war der Grund, dass Ahitofel sich zurückgezogen hat vom König, zurückgegangen ist, verbittert in sein Kaff. Und jahrelang, auch er ist einer, der ein Problem mit Bitterkeit hat, jahrelang hat er darüber gebrütet. Und jetzt sieht er seine Gelegenheit gekommen. Die Feinde des Königs versammeln sich und er sagt, ja, jetzt bin ich dabei, dem eins auszuwischen. Und wir werden sehen, wie zerstörerisch das Ganze ist. Neues Testament warnt uns davor, dass wir keine Wurzel der Bitterkeit aufkommen lassen in unserem Herzen. Das tun wir, wenn wir vergeben. Und wir können nur vergeben, wenn wir auf Jesus schauen, wie viel er uns vergeben hat. Und wenn wir Jesus durch uns wirken lassen. Er lebt in unserem Herzen. Aus eigener Kraft ist es nicht möglich, zu vergeben, zu sagen, ich behandle dich, als hättest du mir nichts Schlechtes angetan. Aber wenn wir vergeben, werden wir frei. Wenn wir nicht vergeben, zerstören wir uns selbst. Und wir nehmen viele andere mit. Wurzel der Bitterkeit. Wir werden die furchtbare Konsequenz davon sehen. Und ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Das sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Interessant, wieder David. David ist kein Saul. David war kein Absalom, als er jung war, und David ist kein Saul, jetzt als alter Mann. Er hat nicht gesagt, sammelt die Armeen. Wo ist der Geheimdienst? Lass uns ein Attentat verüben auf den Absalom. Er sagt, komm, lass uns fliehen. Tut dasselbe wie in seiner Jugendzeit, als Saul ihm Unrecht angetan hat. Dieser verrückte Herrscher, der durchgeknallt war, der Paranoia hatte, der ihm ans Leben wollte. Er war ein demütiger Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der Gott vertraut hat, als er jung war. Der Hirte, David. Jetzt ist er König, jetzt ist er der, der die Macht hat. Der oberste Befehlshaber des Heeres, der seinen Feind, diesen Rebell, seinen eigenen Sohn auslöschen kann. Oder zumindest es versuchen kann. Der um seine Position kämpfen könnte. Weil ja dieser eine hier, dieser Absalom, an seinen Stuhl gesägt hat, jahrelang. Und jetzt rebelliert er. Aber David tut es nicht. Tut dasselbe wie als junger Mann. Er gibt Raum für Gott. Ist ein Mann, der einen gebrochenen Geist hatte, der wirklich Gott untergeordnet war, der nicht an seinem Stuhl festhält, nicht an irgendeiner Position, nicht an seiner Macht. Und oft offenbart sich unser Herz erst wirklich, wenn wir die Macht haben, unsere Position zu verteidigen. Solange wir es nicht haben, bleibt uns eh nichts anderes über, ne? Aber was, wenn wir die Möglichkeit haben, der uns Konkurrenz sein will oder der uns böse will, dem den Garaus zu machen, der unsere Position will, wie gehen wir damit um? David ist auch ein gottesfürchtiger Leiter. Er weiß, dass Gott ihn an den Thron gebracht hat. Und er weiß, dass Gott fähig ist, ihm den Thron zurückzugeben, wenn das sein Wille ist, wenn das sein Platz ist. Wir werden später sehen, David war sich nicht sicher, ob er nicht zu sehr gesündigt hat, ob Gott ihn nicht entfernt. Und wer kann schon wirklich sicher sein? Ne? Wir kennen nicht die Motivationen in den Herzen des anderen. Wir kennen unser eigenes Herz nicht. Und David überlässt es Gott. Gott ist fürchtiger Leiter. Wie reagiert ein gottesfürchtiger Leiter? Genauso wie ein gottesfürchtiger Hirte. Er gibt Gott Raum. David tut genau dasselbe. Wie damals. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt. Sieh, der David wollte nicht Jerusalem zu einem Schlachtfeld machen. Er wollte die Menschen verschonen. Er war ein wahrer Hirte. Da sagten die Knechte des Königs zum König, ganz wie mein Herr, der König, entscheidet. Seht ihr, wie oft hier das Wort König ist? Kein Zweifel, wer der König ist. Er war der gesalbte König. Absalom war nur einer, der Positionen einnehmen wollte, die Gott ihm nie gegeben hat. Aber trotzdem, David ist demütig. Und seht hier, wie loyal seine Knechte sind. Sie sagen, wir sind deine Knechte, ganz wie du entscheidest. So zog denn der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge. Und der König ließ 10 Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. Sehen wir wieder eine Schwäche von David, dass er neben den mehreren Frauen, die er hatte, noch Nebenfrauen hatte. Und die lässt er hier zurück, um auf das Haus aufzupassen. Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber, und zwar alle Kreter und alle Pleter, das war seine Leibwache. Es waren Männer, die noch bevor er König war, mit ihm ausgezogen sind. Und alle Gathiter, 600 Mann, die aus Gat in seinem Gefolge gekommen waren, aus seiner Zeit, wo er in Philistea gewohnt hat, bei den Philistinern. Und sie zogen beim König vorüber. Nicht viele seines eigenen Volkes, lauter Ausländer eigentlich, wenn wir es genau ansehen. Tiefer Punkt in Davids Leben. Sein eigener Sohn rebelliert gegen ihn. Es können vielleicht nur Eltern nachfühlen, gegen die sich ein Sohn oder eine Tochter wendet, sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, oder hier noch schlimmer, am liebsten wäre mir, du wärst schon unter der Erde. Und sein ehemaliger Freund, sein Ratgeber, verschwört sich gegen ihn. Aber Gott sei Dank hat er hier einige treue Männer, die den wahren König kennen, den Menschen David. Und die sagen, du bist es wert, dir nachzufolgen, egal was passiert. Die kannten nicht den Ausgang der Geschichte. Und Leute, wenn es David wert war, zu sagen, wir folgen dir nach, egal was, dann ist es unser Herr, der Sohn Davids, Jesus, mehr als wert, dass wir dieselbe Einstellung haben wie diese Männer. Dass wir verfügbar sind und einfach sagen, ja, Jesus, wir folgen dir nach, egal was passiert. Egal was. Erinnert mich an die drei Männer im Feuerofen, wo der König Nebukadnezar gesagt hat, wer sich nicht niederwirft, diesen Götzen anbetet, den ich gemacht habe, der wird verheizt. Und ich gebe euch noch eine Chance, ihr drei Jungs, und die haben gesagt, ja, ob Gott uns retten wird aus dieser Situation. Wir haben einen starken Gott, er ist fähig, uns zu retten aus deiner Hand, König. Aber selbst wenn er uns nicht rettet, sollst du wissen, wir werden uns nicht beugen vor deinem Götzen. Wie in Gottes Hand. Wir folgen ihm, egal was. Oder Hiob, der gesagt hat, selbst wenn mich der Herr schlägt oder wenn er mich umbringt, ich werde ihm anbeten. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Absolute Loyalität zu Jesus, zu unserem König. Da sagte der König zu dem Gathiter Ittai, warum willst auch du mit uns gehen? Kehr um und bleib bei dem König, denn du bist ein Fremder. Ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich aufjagen, mit uns zu gehen. Ich aber muss gehen, wohin ich eben gehe. Kehr um und führe deine Brüder zurück. Güte und Treue seien mit dir. Aber Ittai antwortete dem König und sagte, so wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt. Er sagt, nee, du bist der wahre König. David sagt, geh zurück, geh zu dem König, und er sagt, ja, da bin ich. Ich bin beim König, du bist der König. So wahr der König lebt, wahrlich an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein. Da sagte David zu Ittai, komm und sieh vorüber. Und Ittai, der Gathiter, zog vorüber mit allen seinen Männern und dem ganzen Tross, der bei ihm war. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Erinnert mich an das, was Ruth gesagt hat zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Die gesagt hat, dein Gott soll mein Gott sein, und wo du bist, da will ich sein. Das war die Einstellung von Ittai, ein treuer Mann. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron, und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. Und siehe, auch Zadok war da und mit ihm alle Leviten, die trugen die Lade des Bundes Gottes. Zadok, der Priester, die Leviten, die Bundeslade. Und sie stellten die Lade Gottes hin, und Abiathar brachte Brandopfer dar, bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vollständig hinübergegangen war. Und der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Denn wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wieder sehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe keinen Gefallen an dir, hier bin ich, er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Und der König sagte zum Priester Zadok, siehst du das ein? Kehr in Frieden in die Stadt zurück, und dein Sohn Ahimas und Jonathan, der Sohn Abiathars, eure beiden Söhne mit euch. Seht, ich will an den Übergängen in der Wüste warten, bis ein Wort von euch kommt, mir Nachricht zu geben. So brachten Zadok und Abiathar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und sie blieben dort. Hat hier den Mossad gegründet, Geheimdienst. Das waren seine Undercover-Agenten in Jerusalem, die Priester. Ist das Herz David, er lässt die Sache in Gottes Hand. Fühlt sich ohne Zweifel noch immer verfolgt von seiner Sünde, seiner eigenen Schuld bewusst. Sagt, ja, vielleicht ist die Möglichkeit, dass Gott mich entfernen will aus meiner Position. Und deswegen schickt er die Bundeslade zurück, die die Gegenwart Gottes repräsentiert hat. Geht zurück in die Stadt. Wenn Gott will, ist er fähig, mich zurückzubringen. Aber wenn Gott mich nicht in der Position als König haben will, dann will ich auch nicht dort sein. Was für ein Herz ist das? Herz, das Gott gefällt. Ein demütiger Mann mit einem gebrochenen Geist, nicht stolz. Ist ein Vorbild für jeden, der Leiterschaft ausüben will. Er ist das Herz eines Leiters. Er hat durch Vorbild geleitet, Menschen geliebt. Und er war demütig. Er hat nicht gesagt, ich bin auf der Position, ich sterbe auf der Position. Er hat es beim Herrn gelassen. Gott, solange du willst, dass ich hier bin, führe ich das aus. Aber wenn du mich entfernst, Gott, soll es auch für mich okay sein. Da merken wir, wo unser Herz ist. Ich glaube, wenn wir festhalten an Positionen, dann zeigt das, dass unser Herz auf die falsche Sache gerichtet ist. Auf Macht. Nicht auf Gott. Wahre Autorität ist von Gott abgeleitet. Bekommen wir nicht in uns selbst, nicht weil wir charismatisch sind, nicht weil uns irgendwer gewählt hat. Wie gesagt, Gott ist fähig, Herrscher einzusetzen und Herrscher abzusetzen. Und ich mag es, dass David dieses Herz bewahrt hat. Das Herz eines Hirten. Er hat Saul nicht abgesägt, als er auf der anderen Seite war, nicht rebelliert gegen Leiterschaft und er hat nicht festgehalten, als er die Machtposition hatte. Er hat gesagt, der Wille des Herrn geschehe. Und das ist wunderbar befreiend, wenn wir so leben können. Das ist nämlich kein Kampf, kein Machtkampf. Sondern es ist ein Ruhen im Herrn. Und das ist eine schöne Sache. Dann können wir das genießen. Und meine Leiterschaft im Reich Gottes heißt sowieso dienen. Grüße unter euch soll der Geringste sein. Der, der den meisten dient. Ich mag das Herz Davids, was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Zeichen von Trauer, Zeichen der Demütigung. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder sein Haupt verhüllt und gingen unter ständigem Weinen hinauf. Und man berichtete David, Ahitophel ist unter den Verschwörern bei Absalom. Da sagte David, mach doch Herr den Rat Ahitophels zur Torheit. Einfaches Gebet. Gott, kümmer du dich drum. Und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, ist er den Ölberg hochgegangen. Selben Weg, den Jesus hochging. Ins Kreuz. In Garten Gethsemane, wo er gerungen hat ums Kreuz. Wo er verhaftet wurde. Es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam ihm der Akiter Hushai entgegen, mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf, wieder ein Zeichen der Trauer. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. War offensichtlich schon ein alter Mann. Alter, weiser Mann. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knecht, o König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. David hatte mehr Respekt vor dem Ahitophel als vor Absalom. Der war der weise Mann, der war das Mastermind hinter diesem Aufstand. Absalom war ein eitler, unerfahrener Kerl eigentlich. Und sind dort nicht die Priester Zadok und Abiatar bei dir? Und es soll geschehen, alles, was du aus dem Haus des Königs hörst, sollst du den Priestern Zadok und Abiatar mitteilen. Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ihnen, Ahimaas, der Sohn des Zadok, und Jonathan, der Sohn des Abiatar. So sendet mir durch sie alles, was ihr hört. Da begab sich Hushai, der Freund Davids, in die Stadt. Absalom aber zog gerade in Jerusalem ein. Und als David von dem Gipfel ein wenig weitergegangen war, siehe, da kam Ziba, der Knecht Mephibosheths, ihm entgegen mit einem paar gesattelter Esel und auf ihnen 200 Brote und 100 Rosinenkuchen und 100 Früchte vom Sommerobst und ein Schlauch Wein. Und der König sagte zu Ziba, was willst du damit? Ziba sagte, die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten und das Brot und das Sommerobst zum Essen für die Burschen und der Wein zum Trinken für den, der in der Wüste müde wird. Und der König sagte, und wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba sagte zum König, siehe, er ist in Jerusalem geblieben, denn er sagte, heute wird mir das Haus Israels, das Königtum meines Vaters, zurückgegeben. Mephibosheth war ein Nachkomme von Saul, ein Sohn Jonathans, und Ziba war sein Knecht. Mephibosheth war gelähmt, wenn ihr euch noch daran erinnert. Und sein Knecht hier, der verleumdet ihn. Wir werden später sehen, dass er ihn einfach sitzen lassen hat und er konnte sich nicht selber helfen, konnte ja nicht laufen. Schlimme Sache eigentlich hier. Verleumdet ihn und da sagt der König zu Ziba, siehe, dein sei alles, was Mephibosheth gehört. Plan hat funktioniert offensichtlich. Ziba sagt, ich beuge mich nieder, möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr und mein König. Und als der König David mal nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus, ein entfernter Verwandter von Saul. Sein Name war Shimi, der Sohn des Gera. Er kam unter ständigen Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Ein Durchgeknallter, der hier eine Armee mit Steinen und mit Dreck bewirft. Keine so sichere Sache. Und so schrie Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser! Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der König hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absaloms gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutsmensch bist du. Ist das Letzte, was wir brauchen, oder? Wenn wir eh schon am Boden sind, wenn sich alle gegen uns verschworen haben, wenn wir vielleicht unter Verdammnis unserer eigenen Schuld leiden, uns nicht mehr sicher sind, ob Gott uns entfernt, und dann kommt noch irgend so ein Typ, so ein Shimi daher und bewirft uns mit Dreck und beschimpft uns. Und kein Wort ist wahr, was dieser Typ hier sagt. David war kein Blutmensch. Im Gegenteil, er hat gesagt, ich werde meine Hand nicht gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken. Er hat den Saul beschützt. Andere wollten ihm an den Hals. David hat es nicht zugelassen. Und es stimmt auch nicht, dass der Herr das Königtum in die Hand Absaloms gegeben hat. Hat der Herr nie getan. War auch nicht wahr. Und es war schon gar nicht wahr, dass es deswegen war, weil David statt Saul König geworden ist. Es hat ja gar nichts damit zu tun. Ja, ich denke, es war eine Konsequenz seiner Sünde mit Bathseba, aber es hatte nichts mit Saul zu tun. Und im Hebräerbrief im Kapitel 12 heißt es, dass wen der Vater liebt, den züchtigt er. Und Gott ist ein liebender Vater. Und David beugt sich der Züchtigung. Er ist nicht stolz. Hebräerbrief heißt es, verachtet nicht die Zucht des Herrn. Das ist stolz, wenn wir das tun. Aber wir müssen auch nicht verzweifeln. Denn es heißt dort weiter, denn dass wir gezüchtigt werden von Gott, zeigt, dass wir seine Kinder sind. Zeigt, dass wir in Beziehung mit ihm sind. Und so sei nicht entmutigt, wenn Gott dich ab und zu mal überführt und der Heilige Geist dir mal so auf den Kopf klopft, sagt, hey, wach auf. dich vielleicht auch Konsequenzen erleben lässt, deiner eigenen Dummheit, deiner eigenen Sünde. Er tut es, weil er dich lieb hat, weil er dich auf den rechten Weg, auf den heilen Weg zurückbringen will. Wie ein Vater, der seine Kinder züchtigt zu ihrem Besten. Vers 9, da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König: Warum soll dieser tote Hund meinen Herrn, den König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Das waren die beiden Söhne der Zeruja, der Abishai und der Joab, der Heeroberste. Das waren wilde Krieger, das waren harte Typen. Lass mich den doch einen Kopf kürzer machen. Diesen toten Hund. War sicher kein Kompliment in Israel. Aber der König sagte: Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Ja, soll er doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter, lass ihn mager fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluches an diesem Tag. Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Schimei an der Seite des Berges neben ihn herging, ihm gehen, fluchte, mit Steinen nach ihm warf, immer neben ihm her und ihn mit Erde bewarf. Wieder David, er setzt das Ganze in Perspektive. Er sagt, wer weiß, vielleicht hat es ihm der Herr gesagt. Und außerdem, mein eigener Sohn hat sich gegen mich verschworen. Was ist das schon, dieser eine Stinker, der mich flucht. Und dann legt er sich wieder in die Hand des Herrn. Sagt, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle dieses Fluches. Ich glaube, im Buch Hesekiel heißt es, in den Psalmen, ein Fluch, der nicht gerechtfertigt wird, wird uns auch nicht treffen. Leute können mich fluchen, so viel sie wollen. Der Herr hat seine Hand über unserem Leben. Wir sehen wieder die Demut von David. Was machst du, wenn dich jemand verbal angreift? Wenn jemand an deinem Stuhl sägt, deine Autorität untergraben will? Wenn jemand dich persönlich mit Dreck bewirft, verleumdet, dieser Chemie. Was machen wir? Wir haben die Macht, hier haben wir sogar den Abishai, der sagt, ich erledige die Drecksarbeit für dich. Muss nur ja sagen und der Kopf ist ab. Wie gehen wir damit um? Sind wir Menschen, die Köpfe abschlagen? Oder sind wir Menschen, die Gnade geben, weil wir Gnade empfangen haben, so wie David es tut? Wisst ihr was, Köpfe abschlagen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wenn ich alle anderen um mich herum klein halten muss und kurz halten muss, autoritär sein muss, das ist ein Zeichen von Unsicherheit. Autorität kommt vom Herrn. Und wenn wir unseren Dienst wahrlich ausüben und einfach die Menschen lieben, ihnen dienen, sie lehren, sie führen, Vorbilder sind, da kommt automatisch Autorität her. Natürliche Autorität. Autorität, die von Gott kommt. Und das Schöne ist, dann verteidigt uns auch der Herr. David hat sich lieber Unrecht antun lassen, als ein Saul zu werden. Das war seine Option, oder? Er hat demütig bleiben können. Absalom rebellieren lassen. Schimi mit Dreck bewerfen lassen. Das war die Option. Er konnte David bleiben, der Psalmist. Oder er hätte Saul werden können und Köpfe abschlagen. Aber auf was wäre seine Autorität dann gegründet gewesen? Auf abgeschlagenen Köpfen. Auf den Leichen von anderen. Und nicht auf dem Vorbild. Und nicht auf Gottes Charakter. Bewundere den David. Ich kenne mein eigenes Herz nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde in so einer Situation. aber es ist sicher ein Mann Gottes. Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kamen erschöpft am Wasser an, das heißt am Jordan. Dort erholte er sich wieder. Absalom aber und alles Volk, die Männer von Israel, kamen nach Jerusalem und Ahitophel war bei ihm, der Ratgeber. Und es geschah, als Hushai, der Akiter, der Freund Davids, zu Absalom kam, da sagte Hushai zu Absalom, es lebe der König, es lebe der König. Und Absalom sagte zu Hushai, das ist also deine Liebe zu deinem Freund? Warum bist du nicht mit deinem Freund gegangen? Und Hushai sagte zu Absalom, nein, sondern wen der Herr erwählt hat und dieses Volk und alle Männer von Israel, dem will ich angehören und bei ihm will ich bleiben. Und zum anderen, wem sollte ich dienen? Etwa nicht vor seinem Sohn? Wie ich vor deinem Vater gedient habe, so will ich auch vor dir sein. Und Absalom sagte zu Ahitophel, gib einen Rat, was wir tun sollen. Und Ahitophel sagte zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen hat, das Haus zu hüten. Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinken gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Da schlug man für Absalom das Zelt auf dem Dach auf und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. An demselben Ort, wo David Ehebruch getrieben hat mit Bathseba, mit der Enkeltochter von Ahitophel. Der Rat Ahitophels aber, den er in jenen Tagen gab, war, als wenn man das Wort Gottes befragte. So viel galt jeder Rat Ahitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Einflussreicher, weiser Mann eigentlich, aber verbittert. Und aus dieser Wurzel, dieser Bitterkeit in seinem Herzen hat er nur ein Ziel und das ist Rache. Und er gibt hier dem Absalom einen Rat, der ja schon auch so seinen pragmatischen Zweck hatte. Ja, vielleicht gab es viele Menschen in Jerusalem, die gesagt haben, naja, warten wir mal ab. Vielleicht versöhnen sich der Vater und der Sohn ja auch noch. Na, wenn wir jetzt zu krass Seiten ergreifen, dann sind wir vielleicht am Ende der Loser. Wenn wir mitrebellieren, so macht sich der Absalom ein für alle Mal stinkend bei seinem Vater. Na, er schläft hier mit seinen Frauen. Das war mehr als nur ein immoralischer Akt. Das war im Prinzip, ja Papa, für mich bist du so gut wie tot. War auch ein Statussymbol, Frauen. Ich fahre jetzt deinen Mercedes, Papa. Ich habe deinen Stuhl eingenommen. Und das für das Volk war klar, da gibt es keine Versöhnung mehr zwischen den beiden. Wollte die Männer dadurch anspornen, umso mehr, umso eifriger zu kämpfen. Aber ich glaube, der wahre Grund war in seinem Herzen. Gesagt, ja David, jetzt habe ich dich. Du hast hier mit meiner Enkeltochter Schweinereien getrieben auf diesem Dach und du hast ihre Ehe zerstört und ihren Mann umgebracht. David, jetzt zahle ich dir dasselbe heim, was du gemacht hast. Das ist Rache. Lesen wir noch 10 Minuten weiter. Dann kriegen wir diese Geschichte zumindest zu einem logischen Ende hier. Und Ahitophel sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König allein erschlagen. So werde ich das ganze Volk zu dir zurückbringen. So viel wie der Rückhalt der Gesamtheit bedeutet der Mann, den du suchst. Das ganze Volk wird Frieden haben. Weiser Rat. David hat ungefähr, weiß nicht, 600 Mann, 800 Mann, keine Ahnung, wie viel genau bei ihm waren. Ich nehme 12.000 mit und ich erschlage ihn. Ich versuche niemand anderen was anzutun, wir jagen einzig und allein den König und ich bringe seinen Kopf zurück. War ihm nicht genug, dass hier seine Frauen geschändet wurden. Er wollte den Kopf Davids haben und zwar eigenhändig. Ahitophel. Aber ein weiser Rat. Lass uns hier erwischen, solange sie noch schlapp sind und sie wenige sind. Und wenn ich den König habe, dann der ist so viel wert wie alle anderen, dann werden wir Frieden haben. Und das Wort war recht in den Augen Absaloms und in den Augen aller Ältesten von Israel. Und Absalom sagte, ruf doch auch Hushai, den Akiter, damit wir hören, was auch er zu sagen hat. Hier sehen wir schön das Zusammenspiel zwischen Gottes Souveränität. Gott erhört hier das Gebet von David. Aber auch das Mitwirken von den Menschen. Absalom hätte sagen können, super Rat, Ahitophel, so machen wir es, machen ihn mit Gar aus. Aber irgendwie erinnert Gott ihn dran, dass er sagt, ja, ruf doch auch noch den Hushai. Da ist Gottes Hand in dem Ganzen drin. Und jetzt ist Hushai dran, es ist der menschliche Anteil. Er kommt jetzt zu Absalom. Da kam Hushai zu Absalom und Absalom sagte zu ihm, solch ein Wort hat Ahitophel geredet, sollen wir sein Wort ausführen? Wenn nicht, dann rede du. Da sagte Hushai zu Absalom, nicht gut ist der Rat, den Ahitophel diesmal gegeben hat. Und Hushai sagte weiter, du kennst ja selbst deinen Vater und seine Männer, Helden sind sie und voll erbitterten Mutes wie eine Bärin auf dem Feld. Er hat vorher nicht ganz so geklungen. Ne? War nicht wirklich so, aber er erinnert ihn dran an das, was David war in seiner Jugendzeit, wo er der Heerführer war, wo er stark war mit seinen Helden. Und seht hier, er ist ein genialer Rhetoriker, er malt hier in starken Bildern die Fähigkeit, den Heldenmut von David und seinen Männern. Helden sind sie und voll erbitterten Mutes, wie eine Bärin auf dem Feld, der man ihre Jungen geraubt hat. Und dein Vater ist ein Kriegsmann. Er wird das ganze Volk nicht übernachten lassen. Siehe, er hat sich jetzt in irgendeinem Loch oder sonst an einem Ort versteckt. Und es wird geschehen, wenn zu Anfang einige von ihnen fallen, das heißt von deinen Leuten, so wird jeder, der es hört, sagen, das Volk, das Absalom nachfolgt, hat eine Niederlage erlitten. Dann würde jeder Mage auch ein tapferer Mann sein, dessen Herz wie ein Löwenherz ist, ganz sicher verzagen. Denn ganz Israel hat erkannt, dass dein Vater ein Held ist. Und die, die bei ihm sind, tapfere Männer. Vielmehr rate ich, ganz Israel soll sich zu dir versammeln, von Dan bis Beersheba. Jetzt kitzelt er so die Eitelkeit, den Stolz von Absalom. Hey, nicht Ahitophel wollte selber gehen, lass nicht den gehen, sondern alle sollen sich zu dir versammeln. Und nicht nur 12.000, ganz Israel. Hey, dann kannst du zeigen, was für ein toller Held du bist. Absalom, was für ein Kriegsherr. So zahlreich wie der Sand, der am Meer ist. Und du selber musst mit in den Kampf ziehen. Kommen wir dann zu ihm, an einen der Orte, wo immer er sich auch befinden mag, so werden wir uns auf ihn niederlassen, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Und dann wird von ihm und von all den Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Und wenn er sich in eine Stadt zurückzieht, dann soll ganz Israel Seile an jene Stadt heranschaffen und wir schleppen sie ins Flusstal, bis dort auch nicht ein Steinchen von ihr mehr übrig gefunden wird. Mann, wir sind die Machos. Komm, du bist doch stärker, Absalom. Sein Held, präsentier dich ganz Israel als der neue Held. Wendet sich an seine Eitelkeit. Da sagten Absalom und alle Männer von Israel, der Rat Hushais, sie sagt, das ist besser als der Rat Ahitophels. Seht ihr aber, wer wirklich die Hand im Spiel hat, der Herr aber hat es so angeordnet, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Urteil über Absalom brächte. Gott sitzt auf dem Thron. Und aus Gottes Sicht ist David noch immer der König. Er hat seinem Thron den David gegeben, nicht den Absalom. Und Hushai sagte zu den Priestern Zadok und Abiathar, so und so hat Ahitophel den Absalom und den Ältesten von Israel geraten und so habe ich selbst geraten. So sendet nun eilends hin und berichtet David und sagt, übernachte nicht diese Nacht bei den Übergängen in der Wüste, sondern geh auf jeden Fall hinüber, damit nicht der König und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, verschlungen wird. Also wenn sich der Absalom noch überlegt, geht auf jeden Fall über den Jordan, noch in der Nacht, dann werdet ihr sicher sein. Jonathan aber und Achimas standen bei Enrogel. Und als die Magd hinging und ihnen berichtete, da gingen sie ihrerseits hin und berichteten dem König David. Und sie durften sich nicht sehen lassen und vermieden es, darum in die Stadt zu kommen. Also wir haben hier eine ganze Untergrundbewegung. Ein junger Mann aber sah sie und berichtete es Absalom. Da gingen die beiden eilends fort und kamen in das Haus eines Mannes in Bahurim, der hatte einen Brunnen in seinem Hof und da stiegen sie hinein. Da nahm die Frau eine Decke und breitete sie über die Brunnenöffnung und streute Getreidekörner darüber, sodass man nicht erkennen konnte. Entweder, dass da ein Loch im Boden ist, dass da überhaupt ein Brunnen ist oder sonst vielleicht, dass sie die Decke, um Körner zu trocknen oder irgendwas da drauf gelegt hat, dass sie nicht vermuten würden, dass da jemand drunter ist. Und die Knechte Absaloms kamen zu der Frau ins Haus und sagten: Wo sind Ahimaas und Jonathan? Da sagte die Frau zu ihnen: Sie sind von hier zum Wasser weitergegangen. Da suchten sie dort, aber sie fanden sie nicht und kehrten nach Jerusalem zurück. Und es geschah, nachdem sie weggegangen waren, stiegen die beiden aus dem Brunnen herauf und gingen hin und berichteten den König David. Also es geschah auf dem Weg der Botschafter zu ihm. Und sie sagten zu David: Macht euch auf und geht eilends über das Wasser, denn so hat Ahitophel gegen euch geraten. Da machte sich David auf und das ganze Volk, das bei ihm war, und sie gingen über den Jordan. Bis der Morgen hell wurde, fehlte auch nicht einer, der nicht über den Jordan gegangen wäre. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel und machte sich auf und ging in sein Haus, in seine Stadt, und er bestellte sein Haus und er hängte sich. Und er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Bitterkeit bringt um. Er hat gemerkt, dass sein Rat zunichte ist, dass David gewinnen wird und dass er als Verräter und Aufrührer dastehen wird. Und da war er zu feig, dem entgegenzusehen, und er bringt sich selber um. Weiser Mann, Ahitophel, aber wurde zu einem Toren wegen Bitterkeit. Und nicht nur ihn hat es zerstört, David, seine Familie, Absalom wird sterben, Tausende an Israeliten in diesem Kampf. Bitterkeit bringt um. Wir können lernen hier von diesen Männern in Gottes Wort. Und er hängte sich. Selbstmord ist keine Lösung. Selbstmord ist ein Davonlaufen eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass man den Körper umbringt. Ne? Sein Körper, das war nicht das Problem. Das ist was, dass man was tief in sich drin zum Schweigen bringen will. Aber das tief in uns drin, wir bleiben ja dieselben. Und wir leben weiter. Selbstmord ist keine Lösung. Wahrer Selbstmord ist Lösung. Das ist der biblische Selbstmord. Jesus hat gesagt: Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und dann folge mir nach. Das war die Lösung des Problems. Das ist die Lösung unserer Probleme. Dass wir uns selbst verleugnen. Und so wie Paulus sagen: Ich bin gekreuzigt mit Christus und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dass wir den in uns und durch uns leben lassen, der die Auferstehung ist. Und der die Lösung aller Probleme ist, der das Leben ist. Selbstmord ist keine Lösung für irgendwas. Und es geschah, als David David kam nach Mahanaim, das ist östlich des Jordans. Absalom aber ging über den Jordan, er und alle Männer von Israel mit ihm. Und Absalom hatte Amasa an Joabs Stelle über das Heer eingesetzt. Amasa aber war der Sohn eines Mannes namens Jitra, des Israeliten, der zu Abigail eingegangen war, der Tochter des Nahasch, einer Schwester der Zeruja, der Mutter Joabs. Also er war ein Cousin von Joab, wenn ich das richtig sehe, und damit ein Neffe von David. Ein entfernter Verwandter. Und Israel und Absalom lagerten sich im Land Gilead. Seht ihr, jetzt kommt diese Spaltung in die eigene Familie hinein. Noch mehr als über den Absalom hinaus. Und es geschah, als David nach Mahanaim gekommen war, da kam ein Shobi, der Sohn des Nahasch aus Rabba, das heutige Ammon, der Stadt der Söhne Ammon, und Machir, der Sohn Amiels aus Lodaba, und Basilei, der Gileadite aus Roglim. Betten und Becken und Tongefäße, Weizen und Gerste und Mehl, geröstete Körner und Bohnen und Linsen und geröstetes und Honig und Rahm und Schafe und Kuhkäse brachten sie zu David und zu dem Kriegsvolk, das bei ihm war, zum Essen. Denn sie sagten sich: Das Volk ist hungrig und erschöpft und durstig in der Wüste. Wie gut es dem David getan haben muss, dass Menschen zu ihm kommen, um ihm zu dienen, in seiner Not und seinen Männern. Interessante Leute, da haben wir Ausländer, mehr Ausländer, Ammoniter, Shobi, der Sohn des Nahasch. Nahasch, der Bruder von Nahasch, war derjenige Typ, wo, als sein Vater gestorben ist und David seine Trauerwünsche, seine Kondolenz gesandt hat, wo er den Botschaftern hier den Rock abschneiden hat lassen und die Bärte abschneiden hat lassen. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Und dann war Krieg zwischen diesen Völkern. Jetzt kommt der Sohn des Nachfolgers zu David, um ihm zu helfen. Und dann haben wir den Machir, den Sohn Amiels aus Lodabar. Das war derjenige, der sich um den Mephibosheth, um den gelähmten Sohn von Jonathan, gekümmert hat. Auch er kommt zu David. Und Barzillai, der Gileatiter, war ein alter Mann, der war 80 Jahre alt. Und es ist schön, sie kommen trotzdem zu David und sind verfügbar und helfen mit. Wie oft gebrauchen Menschen diese Dinge als Ausrede? Dass sie sagen, Mann, wir hatten mal in der Vergangenheit Zoff. Oder dass sie sagen, hey komm, ich habe mich um den gekümmert. Die anderen sollen mal was tun, ich habe schon meinen Teil getan. Oder dass sie sagen, ja, ich bin zu alt oder ich habe eine Pause verdient aus irgendeinem anderen Grund. Die Männer haben sich nicht rausgeredet. Ich hoffe, wir sind so verfügbar für Jesus wie diese Männer. Ah, dem David. Gut, jetzt sind wir an einem logischen Punkt. Nächste Woche werden wir den Entscheidungskampf sehen in diesem Bürgerkrieg in Israel. Vater, wir danken dir für dein Wort und ich danke dir für die verschiedenen Personen in dieser Begebenheit, in dem Ereignis, weil wir können von jedem was lernen. Wir können wahre Demut lernen und was wahre Leidenschaft ist und wahre Autorität in David. Und was Gottvertrauen ist. Aber Vater, wir haben auch so Typen wie Absalom, der das Gegenteil davon war, der stolz war, der Dinge in seine Hand genommen hat, der Autorität mit Gewalt erzwingen wollte, Positionen mit Gewalt ergreifen wollte. Und wir haben so Typen wie den Ahitofel, der einfach verbittert war und durch diesen Rat aus Bitterkeit viel Leid gebracht hat über sich selbst und über sein Volk. Und Gott, ich bitte, dass wir lernen, dass wir wirklich weise Menschen sind. Und dann haben wir diese Typen noch hier, die, obwohl sie schon vieles geleistet haben, es zurückgelassen haben, gesagt haben, wir sind verfügbar. Wir sind da, wenn du uns brauchst, König. Und Herr, so wollen wir verfügbar sein für dich. Danke, dass wir lernen dürfen. Danke, dass wir Weisheit erlangen dürfen aus seinem Wort. Und der Anfang der Weisheit ist Gottesfurcht, dass wir dich respektieren und dich wirklich König und Herr sein lassen in unserem Leben. Ich bitte dich, dass jeder von uns dich an diese Stelle setzt, wenn du nicht dort bist. Und dass wir uns gebrauchen lassen von dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.